Ja, willkommen zu unserem heutigen Podcast aus dem Feenreich. Wir sind zu Gast bei einer ganz besonderen Dame, nämlich Eva Hönigschmied. Wir dürfen ihr Alter, glaube ich, verraten, oder?
Natürlich, so kein Geheimnis.
Eva Hönigschmied ist nämlich schon 101 Jahre alt und hat eine ganz besondere Geschichte, die sie uns heute erzählen wird. Sie ist nämlich unter anderem sehr eng befreundet gewesen mit Alexander Schmorell und Christoph Probst.
Das waren die Mitglieder der Weißen Rose und es war eine sehr prekäre Zeit, als Frau Hönigschmied jung war. Und sie wird uns heute einiges erzählen aus dieser Zeit. Sie sitzt schon da und ist ganz schick angezogen heute. Und sie hat ein Buch auf ihrem Schoß, in dem sie uns ein paar von Alexander Schmorell an sie gerichtete geschenkte Gedichte später noch vorlesen wird. Ja, und das Thema berührt uns alle sehr, gerade heutzutage.
Ja, vielleicht können wir mal so einsteigen, dass Sie uns erzählen, wie Sie überhaupt aufgewachsen sind, in was für einem Elternhaus.
Ja, das mache ich ganz schnell. Es heißt jetzt heutzutage, in einem wohlhabenden Milieu bin ich ja so aufgewachsen. Und zwar in Mähren, in der seinerzeitigen Tschechoslowakei. Und habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, ohne Sorgen und ohne irgendwelchen Missständen. Ich habe drei ältere Brüder, wir haben eine sehr, sehr schöne Jugend gehabt, Kindheit natürlich und Jugend. Und ich musste natürlich leider Gottes im Jahr 45 die Tschechoslowakei verlassen. Das war hart, weil man musste weg und hat alles liegen lassen, alles. Ich habe meine zwei kleinen Buben genommen und bin halt nach Österreich und dann bin ich in München gelandet.
Also bis 45 sozusagen haben Sie in Prag gelebt?
Oder? Ja, in Prag habe ich gelebt, war dann bei meinen Eltern, weil mein Mann in Gefangenschaft war. Mein Mann war im Krieg und ist erst im Jahr 46 zurückgekommen. Und meine Eltern haben gesagt, was musst du da in der Stadt leben, komm zu uns aufs Land. Da war ich eben dann am Land, nicht? Und mein Mann ist dann 46 erst zurückgekommen. Und dann habe ich in Prag gelebt.
Mhm. Wir sehen hinter Ihnen drei wunderbare Gemälde.
Ja.
Wer ist das?
Also wie soll ich Ihnen das erklären? Auf der rechten, ja, meiner rechten Seite ist mein Urgroßvater. Wir haben Zuckerfabriken gehabt, also ein Zuckerfabrik, eigentlich ein Landwirt. Mhm. Der hat die ganze Zuckerindustrie mit aufgebaut. Im Jahr 1850 haben sie, bis dahin hat man den Zucker ja nur aus Südamerika, also den Rohrzucker importiert. Mhm. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts haben überhaupt erst angefangen, die Zuckerrüben zu pflanzen. Das musste man den Bauern erst beibringen. Und das war er. Diese Zuckeraktiengesellschaft, die dann entstanden ist, war Hauptsitz war in Wien.
Aber in Wien haben Sie nie gelebt, oder?
In Wien selbst habe ich nicht gelebt, nein. Ich war zwei Jahre in einem Internat bei Wien.
Mhm. Also ganz leicht hört man so die österreichische Färbung in Ihrer Sprache, ja?
Wirklich, merkt man das?
Ja. Also ich bin viel in Österreich, deswegen fällt es mir vielleicht auf.
Tatsächlich, naja.
So ganz leicht. Wie war denn die politische Situation dann auch in Prag?
Es ist so, wenn man jetzt zurückdenkt, es waren die Deutschen und die Tschechen, haben tadellos nebeneinander gelebt. Es ist natürlich dann, leider Gottes, durch den Hitler sind die Sudetendeutschen sehr Nazis geworden und da war das sehr, sehr ungünstig. Mhm. Und da sind diese ganzen Sachen entstanden und unsere Präsidenten haben sich ergeben. Wenn sie sich gewehrt hätten, wäre Krieg gewesen, nicht? Ja. Aber so haben sie sich ergeben. Und Hitler hat zuerst Sudetenland eingeheimst und dann die ganze Tschechoslowakei.
Und wie haben Sie sich da, also wie hat sich Ihre Familie da positioniert oder wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, wir waren zu der absolut Zeit? Keine Nazis. Eigentlich eher unpolitisch, aber jedenfalls keine Nazis. Ja, und die Situationen damals, was soll ich sagen, es war schon ein bisschen aufregend, weil wir schon geahnt haben, irgendwas passiert. Und ich habe Angst gehabt vor den Repressalien der Tschechen. Die Deutschen haben sich ja wie sie da die Tschechei da belegt haben, haben sich ja entsetzlich benommen, nicht? Ganz schrecklich. Ich bin ganz unpolitisch. Ich habe mich da gar nicht viel drum gekümmert. Ich habe meine Kinder gehabt und für mich war die Familie das Wichtige, nicht? Naja, so kann ich euch nur so ein bisschen was sagen.
Aber man konnte es irgendwie ahnen, dass diese Vertreibung stattfinden wird.
Vertreibung vielleicht.
Aussiedlung? Hat man nicht, was nimmt man da für ein Wort eigentlich?
Vertreibung eigentlich, ja. Ja, das haben wir gesagt. Und die Tschechen haben gesagt, Aussiedlung.
Und Sie hatten so ein bisschen Gespür dafür, Sie selber, dass das vielleicht passieren wird?
Jetzt muss ich mal sehr überlegen, wie das war. Ich persönlich habe ein bisschen schon Angst gehabt, dass die Tschechen uns irgendwas antun werden. Und das war gut gefühlt. Ich bin nämlich rechtzeitig vor der ganzen Sache, bin ich mit meinen zwei Buben weg. Ich bin nach Österreich mehr oder minder geflohen, ja. Mhm. Und zwar sicher rechtzeitig. Meine Eltern waren als Deutsche 1,5 Jahre eingesperrt. In einem KZ, eine Art KZ in der Kreisstadt. Mhm. Also ich habe das Gott sei Dank irgendwie, ja gut, mein Mann war ja in Gefangenschaft. Und da habe ich gesagt, ich bleibe nicht im Osten. Und wir haben ja die Russen schon kommen hören. Die waren ja schon im Anmarsch.
Was haben Sie mitgenommen?
Mitgenommen? 6 Koffer. Mhm. Und meine Buben.
Und die konnten Sie irgendwie tragen oder transportieren?
Naja, ich habe... Das war so, ich bin mit meiner Schwägerin, wir waren zu zweit. Und naja, das ist irgendwie gegangen. Ich muss was Nettes erzählen. Wir wollten halt nach Österreich fahren. Und wir hatten einen alten Koffer, da war so ein zweiteiliger, den konnte man so auseinandernehmen. Und wir sind gelandet an der Grenze in der Nacht. Und es war nichts, kein Taxi, gar nichts. Da habe ich diesen Koffer aufgemacht und meine zwei Kinder jeden in eine Hälfte hineingelegt. Die haben da richtig geschlafen. Naja, also das ist die Flucht. Ich war ja eine von den Millionen, die geflohen ist. Ich war nichts was Besonderes. Es ist mir eigentlich noch gut gegangen. Da allerdings... muss ich dazu sagen, das, was mir vielleicht am allerschwersten fiel, nichts gehabt. Gerade vielleicht 1000 D-Mark in der Tasche hat mir mein Vater noch gegeben und nichts sonst, gar nichts. Einen Koffer mit ein bisschen was.
Und wurden Sie schief angeschaut als der Flüchtling?
Nein.
Nein?
Nein.
Und später
in
auch
Österreich
nicht.
Doch nicht.
Ja. Ja.
Nein.
Ja. Und später auch nicht?
Nein. Wir haben ja deutsche Pässe gehabt,
ja.
Reichsdeutsche Pässe, und wir durften in Österreich nicht bleiben.
Ja.
Die haben uns da wieder herausgeschmissen.
Schwer.
Ich war ein halbes Jahr in Österreich und da musste ich wieder weg. Da bin ich wieder raus, da bin ich nach München. Ich habe in München studiert gehabt, deswegen auch eine gewisse Verbindung mit München.
Sie haben da ein Buch auf Ihrem Schoß.
Ja.
Was ist das denn?
Das ist das Buch, das mir mein sehr lieber Freund Alexander Schmorell, der bei der Weißen Rose war, mir zum Abschied geschenkt hat. Ich habe nicht gewusst, dass er mich so geliebt hat. Er hat sich nicht irgendwie geäußert. Das ist ein sehr schönes, das hat er so, angeblich hat er das geschrieben, mit der Hand. Und ich habe einen Herrn, der bei der Weißen Rose, nicht Stiftung, sondern Institut heißt es, mhm. Weiße Rose Institut, und wir bezweifeln, dass er das mit der Hand geschrieben hat. Und wir sind dabei, jetzt herauszubekommen, ob das nicht auch gedruckt hätte sein können.
Aber ist das nicht ein unglaublich liebevolles Geschenk, ganz egal, ob es gedruckt ist oder nicht?
Sie sagen es.
Wie geht's Ihnen damit?
Ja, es ist so. Ich war knapp vor der Hochzeit. Und ich habe nicht gewusst, dass er mich so liebt. Das war, also ich war schon in der Eisenbahn und er war am Bahnhof und hat mir das in die Hand gedrückt zum Abschied. Ich war wie vom Blitz getroffen, weil ich gesehen habe, um Gottes Willen hat er mich so geliebt, dass er das mir nie, er hat mir das nie gezeigt. Nie, nie, nie. War nie kein Kuss, keine Zärtlichkeit, gar nichts. Aber das.
Da sind lauter Gedichte drin.
Ja, von einem Chinesen. Mhm. Der Li Taipei. In China wird er heute noch in der Schule gelehrt.
Ja, vielleicht können Sie uns jetzt noch mal ein bisschen auf die Reise nehmen. Wie sind Sie denn nach München zum Studieren gekommen? Weil ich glaube, in der Zeit haben Sie ja auch den Alexander Schmorell kennengelernt.
Ich bin mit 19 Jahren nach meinem Abitur, ich habe immer meinen Vater gebeten, ob ich in München studieren darf. Ich habe Chemie gemacht und habe gesagt, ja komm, du kannst in München Chemie studieren. Und dann habe ich geheiratet und gesagt, du darfst heiraten, aber musst weiter studieren. So.
Sehr ungewöhnlich für damals.
Das Studium?
Dass man einer Frau sagte, du darfst heiraten, aber du darfst und sollst bitte weiter studieren, oder? War das nicht sehr progressiv, sehr ungewöhnlich?
Ja, glauben Sie, weiß nicht.
Haben damals viele Frauen studiert?
Oh ja, ja. Also Chemie, bei uns in der Chemie waren einige. Mhm. Auch Ärztinnen, auch sehr viele Ärztinnen, die studiert haben. Okay. Oh ja, damals schon, also damals, das war 40, ja, ja.
Und wie haben Sie den Alexander Schmorell denn kennengelernt?
Ja,
was ist denn da los gewesen?
Ja, ich bin also nach München zum Studium. Das war im Jahr 39 im Herbst. Nein, im April, ja. So beim Semesterbeginn. Ja. Und ich habe schon in Prag, war ich Fechterin, also Sportfechterin. Und bin ich nach München gekommen, bin aber gesagt, ja, ich muss schauen, ob man hier irgendwo fechten kann. Mhm. Und da habe ich gefragt in der Uni, ob es einen Club gibt. Und da war eben auch ein Fechtclub. Und da bin ich zum Fechten gegangen und da war ein sehr, sehr prima Fechtmeister. Und da tut man trainieren, nicht? Und da hat er gesagt, ach, ich habe für Sie ganz nette Kameraden zum Fechten. Und das war der Alex Morell und der Christoph Probst. Und so habe ich die zwei kennengelernt. Da haben wir eine sehr nette Zeit miteinander verbracht. Das waren ja Lausbuben. Die zwei, es war so schön mit denen. Wir haben Reisen gemacht. Wir sind nach Salzburg gefahren. Oder wir sind auch viel in Konzerte gegangen. Ich bin ja Musikerin auch. Und da haben doch diese Buben haben immer geschaut, dass nur eine Eintrittskarte für beide. Ich habe gesagt, macht's, was ihr wollt, ich kümmere mich nicht. Die haben das irgendwie hingekriegt, eine Eintrittskarte. Und beide waren drin.
Herrlich.
Und dasselbe haben sie gemacht mit einer Reise nach Salzburg. Eine Fahrkarte und beide sind gefahren. Das war ein Lausbubenstreich eigentlich.
Herrlich. Ja. Haben Sie denn auch über Politik geredet?
Damals überhaupt nicht.
Wie alt waren Sie denn da ungefähr?
19.
19. Und die beiden auch in dem Alter?
Ja, die waren die. Der ist ein oder zwei Jahre älter, so 18 vielleicht.
Ja.
Und der Christoph Probst auch. Der Christoph Probst ist 19 geboren, das weiß ich.
Und der Alexander Schmorell, was war denn das für ein Mann?
Ja, das war ein ganz besonderer Mensch. Ich meine, als Bub oder als Student, so wie alle anderen. Aber sie sind alle in einer sehr hochgebildeten Familie aufgewachsen. Mhm. Der hat schon unheimlich viel gelesen gehabt, also Literatur, die russische natürlich. Seine Mutter war Russin. Die ist, da war er, glaube ich, er war zwei oder drei Jahre alt. Der Vater hat in Russland gelebt und hat dort eine Praxis gehabt als Orthopäde. Und hat dort eine russische Dame geheiratet und hat diesen Alex gehabt als Sohn. Und dann sind sie 17, wie dann die Revolution war in Russland, sind sie geflohen. Da war aber die Mutter von Alex schon gestorben. Ja, da sind sie also, der Vater ist dann raus und hat dann hier wieder geheiratet. Also der Alex hat Halbgeschwister gehabt, einen Bruder und eine Schwester. Was wollten Sie noch wissen?
Was das für ein Mann war, wie war denn der so?
Ja, wie der Alex war.
Ja.
Mhm. Ja, als Mann, es war ich finde, er war ein außergewöhnlicher, interessierter, musikalisch interessiert, literarisch gebildet und ein ganz liebenswürdiger, für mich ein ganz wunderbarer Freund. Es war eine ganz saubere, wunderschöne Freundschaft. Ich war ja schon verlobt. Also ich habe nichts, gar nichts irgendwie, wie soll man sagen, weiter. Ich habe eine ganz schöne Freundschaft mit ihm gehabt. Und er war, ja, was war er für ein Mensch? Er war natürlich ein ganz normaler Student, aber für mich ein außergewöhnlicher. Ein Allround-Mensch, ja.
Und haben Sie damals, hat man da auch schon gespürt, dass er politisch eine andere Meinung hat? Oder hat er das nicht so erzählt? Oder haben Sie da nicht so drüber gesprochen?
Eigentlich gar nicht, nein. Und ich bin ein sehr unpolitischer Mensch und er hat mit mir nicht drüber gesprochen. Nein, überhaupt nicht.
Wann haben Sie denn erfahren, dass der da involviert ist? Oder wie war das?
Wie war das? Ich habe gewusst, aber dann erst später, da war ich schon nicht mehr in München, dass er sich da irgendwie engagiert gab, also im Widerstand. Aber das war ja Ausland, das war die Tschechei. Und da sind die irgendwelche Zeitungsneuigkeiten überhaupt nicht rübergekommen.
Aber zu welchem Zeitpunkt war das dann, wo Sie sich am Bahnhof verabschiedet haben und er Ihnen das Buch
ja,
gegeben hat?
Ja, wie ich zu meiner Hochzeit gefahren bin. Das war 40. Das war im Juli 40.
Und haben Sie sich danach dann nochmal getroffen und gesehen?
Oh ja.
Ja.
Ich war dann 43 nochmal in München. Und da allerdings habe ich ihn besucht in der Franz-Josef-Straße. Und dort hat er mir gezeigt, da war ich im Keller, dort waren diese Druckmaschinen, die Flugblätter gedruckt worden sind. Das hat er mir gezeigt. Und da hat er mir gesagt, Eva, nimm doch ein paar mit. Er wollte mir so ein Paket mit 100 geben, in Prag zu verteilen. Da habe ich gesagt, lieber Alex, also ich bin, mein Mann ist im Krieg, ich habe 2 Kinder, wie stellst du dir das vor? Die haben einfach nicht das Gefühl gehabt, dass sie was ganz Gefährliches machen.
War das naiv?
Ja, naiv. Vielleicht könnte man es naiv nennen. Ich möchte es nicht ihm einfach in die Schuhe schieben, dass er naiv war. Aber sie waren so fanatisch und gutgläubig. Ja, vielleicht kann man naiv nennen, ja. Ja, das habe ich doch unmöglich gesagt, das kann ich nicht. Da war er traurig. Und ich habe natürlich dann, da war es 43, und er war so knapp nachher, haben sie ihn ja geschnappt. Er wollte ja auch in die Schweiz fliehen. Und das ist ihm natürlich nicht gelungen, weil sie nicht vorbereitet war. Er hat keine Skier gehabt, nichts zum Anziehen. Das ist nicht gegangen. Naja, er ist zurück, da war ein Fliegeralarm, das kennen Sie, die Geschichte.
Genau, er ist in den Luftschutzkeller.
Ja, und dort hat ihn eine Bekannte gesehen und
verraten.
Wisst ihr, was so schrecklich ist? Ich werde das nicht los, dass diese ganzen lieben Menschen von den Nazis geköpft wurden. Richtig guillotiniert. Und Sie wissen, die Guillotine, also dieses schreckliche Gegenstand, war in Stadelheim.
Ja.
Dort war sie eine längere Zeit ausgestellt. Das finde ich so schrecklich. Deutsche sind Deutsch. Na, es ist furchtbar. Ich werde das nicht los. Das kann ich einfach nicht. Wenn man sich das so vorstellt. Freunde, Liebe, Bekannte. Entsetzlich. Ich werde es nicht los. Bestimmt nicht. Die Eltern haben also alles Mögliche versucht. In Berlin bei den ganzen Politikern versucht, da ihn zu retten. Es ist nicht gelungen.
Waren Sie zu der Zeit auch noch in München oder waren Sie?
Nein, da war ich schon zu Hause. Da war ich schon, aber was heißt zu Hause? In der Sicherheit, ja.
In Prag dann, ja.
In Prag war ich, ja.
Das heißt, Sie sind kurz nachdem er gesagt hat, nehmen Sie doch die Flugblätter mit, sind Sie dann wieder zurück?
Bin ich zurück nach Prag.
Ohne ja. Flugblätter?
Ohne, natürlich. Das wäre ja ein Todeskommando gewesen, wenn ich in Prag Flugblätter verteilt hätte. Wenn man mich das genauso wie die Sophie Scholl, nicht? Wenn man das so, da hätten sie mich genauso geschnappt.
Wie war denn die Sophie Scholl?
Die habe ich nicht gekannt.
Ja.
Und den Hans Scholl auch?
Nein,
nur,
nein,
die beiden?
Die Weiße Rose ist erst entstanden Ende 40. Und da, oder ja, so im Herbst 40, Ende 40, da war ich nicht mehr in München.
Und den Christl Probst kannten Sie ja auch, haben Sie erzählt.
Ja, der war auch Fechter.
Aber auch Fechter.
Ja,
was
ja.
war der für ein Mensch? Hatten Sie mit dem auch so viel Kontakt
ja,
wie mit dem Alexander Schmorell?
War ganz anders als der Alex, ganz anders. Ein ruhiger, ernster, der Alex war, ja, der war so, ha, immer so, alles war herrlich und mit so großen Augen, mit dem Blauen und ha, das ist schön. Ach, und das war halt so, wissen Sie, so ein explosiver, temperamentvoller, gescheiter und netter Bursch. Und der Christoph war ein ruhiger.
Mhm.
Der war aber damals, hat er, glaube ich, schon einen Sohn gehabt.
Der war, ist früh Vater geworden, ja.
Ja, sehr damals schon. Ich habe jetzt den einen Sohn kennengelernt. Und mit einem Enkel bin ich in Verbindung. Das ist da passiert, wie die, für Christoph Probst, da war so eine Kaserne in München, auf Namen von Christoph Probst, eröffnet worden. Da war ich eingeladen.
Und da haben Sie die kennengelernt?
Da habe ich den einen Enkel und den Sohn.
Und dann sind Sie zurück nach Prag, ohne die Flugblätter?
Ohne die Flugblätter, ja, nach Prag. Ja.
Und ist.
Ja, aber das war ja schon 43.
Und wie haben Sie dann erfahren, dass die gefangen worden sind, alle?
Reden Sie sich vor, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Es ist halt so, ich weiß es nicht mehr. Es ist sehr traurig, dass ich das nicht mehr, aber ich muss zugeben, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, durch wen ich erfahren habe, was mit dem Alex passiert ist. Das weiß ich nicht mehr.
Vielleicht war es so ein schrecklich, Schock, oder?
Ja. War so ein Schock vielleicht, dass man das dann...
Ich weiß es nicht.
Oder so schrecklich, die Tatsache?
Ja, ich weiß es nicht mehr. Es ist beschämend, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe oft mir nachgedacht, wer hätte mir das sagen können, wo habe ich das erfahren? Weiß ich nicht.
Was halten Sie von der Aktion der Weißen Rose im Nachhinein? Man kann ja das von ganz verschiedenen Seiten sehen.
Also
man kann auf einer Weise sagen, ja, waren die jetzt, ich habe das Wort naiv benutzt, das ist nicht wirklich passend, aber waren die so fanatisch, dass es beinahe Unfug war in dem Zusammenhang dieser Diktatur, oder war es eine Heldentat? Also man kann das ja von ganz vielen
also
Seiten sehen.
Helden möchte ich nicht sagen.
Ja.
Helden nicht. Sie waren wirklich so überzeugt davon, dass das, was passiert, so schlecht ist und so verdorben ist, dass man dagegen etwas machen muss. Sie waren schon ein bisschen, sagen wir, fanatisch, aber nicht im hässlichen Sinn.
Sie haben einfach dran geglaubt, dass das, was sie tun, richtig ist, oder?
Sie waren davon überzeugt. Ganz bestimmt. Das, was Sie machen.
Ja.
Dass man was dagegen machen muss, gegen diese schrecklichen Verbrecher.
Als Sie dann in Prag waren und das dann herausgefunden haben, dann kam ja, glaube ich, auch die Gestapo bei Ihnen vorbei,
ja,
oder?
Ja, nach Prag sind sie gekommen. Ja, haben sie mich besucht. Das war, wie der Alex flüchtig war.
Mhm.
Weil da haben sie ihn ja gesucht. Und bei mir haben sie ihn in Prag gesucht. Ich war nicht zu Hause. Ich war beim Friseur und ich komme nach Haus, meine Köchin und die Kindermädchen leichenblass. Die Gestapo war da, Sag ich, ja, um Gottes Willen, was wollten die? Ja, die kommen wieder. Naja, kaum war ich zu Haus, sind die auch gekommen. Na, ein Tscheche und ein Deutscher. No, und die haben mich halt ausgefragt. Die haben mich ausgefragt nach dem Alex.
Die haben vermutet, dass er vielleicht...
Ja, die haben also meine Wohnung durcheinander gebracht. Sämtliche Schränke durchgewühlt. Fürchterlich.
Die haben vermutet, dass er sich bei Ihnen versteckt, oder?
Ja. Sie haben vermutet, dass er sich... Er hat mir auch einmal geschrieben, aber diesen Brief hab ich ja verbrannt, dass er bestimmt bei mir vorbeikommt, wenn er nach Russland geht. Der wollte immer nur zurück nach Russland. Er hat sich nach Russland gesehnt, eben weil seine Mutter russisch war. Und
haben Sie nur den einen Brief verbrannt oder mehr?
Nein, leider alle.
Oh mein Gott, wie viele waren das?
Naja, 10 vielleicht. Das war so eine Reaktion der Aufregung. Ich habe Angst gehabt, dass diese Briefe dann verlangen, die Gestapo.
War das dann, nachdem die Gestapo bei Ihnen...
Nachdem sie, kaum waren die weg, habe ich gedacht, ich muss jetzt diese Briefe verbrennen. Mhm. Ich Idiot, ja, jetzt habe ich sie verbrannt.
Sie bereuen das?
Natürlich. War ja ganz, ganz reizende Briefe, nicht? Ja, ich bereue es, ja. Was man so im Affekt macht, nicht?
Gut, aber man kann es ja auch sehr gut nachvollziehen. Also
na ja, klar.
In der Situation.
Ja, ja. Er hat mir auch geschrieben, ich komme bei dir vorbei, wenn ich nach Russland gehe. So einfach war das ja nicht. Bei mir vorbeizukommen, nicht? Das war nicht so einfach. Wie ich dann nach München gekommen bin, war ich schon noch mit den Eltern beisammen. Und mit dem Bruder, der war auch Orthopäde wie der Vater.
Hat der Alexander Schmorell denn auch Medizin studiert?
Ja. Ja, der hat auch Medizin studiert. Ein paar Semester.
Und viele, viele Jahre später wurde er ja heilig gesprochen.
Ja, also von den Orthodoxen. Ich war bei dieser Heiligsprechung dabei, das war oben. Da ist eine russisch-orthodoxe Kirche am Berlacher Friedhof. Das war eine Zeremonie von einem ganzen Nachmittag. Das war mühsam. Es ist immer gesungen worden und dann immer wieder was gesagt worden. Das war ja russisch, ich habe es ja nicht verstanden.
Aber war es noch mal sehr emotional für Sie dann auch, das noch mal?
Ja, das hat mich schon sehr berührt. Mhm. Sehr berührt. Und dann ist die ganze Gesellschaft zum Friedhof, zum Grab vom Alex gegangen. Das war dann natürlich sehr rührend. Und da waren seine Eltern ja auch schon gelegen, ja. Ende der 90er Jahre war das.
Wann haben Sie zum ersten Mal sein Grab besucht überhaupt? Haben Sie das überhaupt gemacht oder ist es zu schmerzhaft gewesen?
Nein, ich war schon mal dort. Ja. Ich habe das Grab schon besucht.
Ja. Und noch eine Frage habe ich, und zwar, Sie sind doch oft in Schulen.
Ja.
Und das finde ich ganz, ganz interessant. Was ist Ihnen denn am wichtigsten, den Kindern zu erzählen? Was ist eigentlich die wichtigste Geschichte?
Es ihnen zu sagen, dass sie rechtzeitig als denkende Menschen, also sich zu kümmern, dass nicht nochmal sowas passiert. Dass man also ein bisschen auch als, man kann schon als Schüler sich mit der Politik befassen, beziehungsweise vielleicht auch zu Hause die eine Einstellung nehmen. Also dass man da, wenn sowas passiert in der Politik, dass man sich rechtzeitig dagegen wehrt. Was natürlich nicht einfach ist. Aber man kann es wenigstens auch mental machen. Aber ich sag den Kindern, die fragen mich auch immer. Ich sag, sie sollen eben so leben, dass es nicht noch einmal so eine schreckliche Politik, also ein schrecklicher Mensch da wieder, beziehungsweise überhaupt, dass sowas wieder passiert. Diese Diktatur und diese Verbrechertum.
Haben Sie denn Sorge, dass es wieder passieren könnte in der heutigen Zeit?
Ja, ich kann da keine Prognose machen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Menschen, ja, schauen Sie sich nur an, was da so in der Umgebung ist. Ungarn, Polen, ist da noch?
Brasilien.
China,
ja.
Das ist alles in dem Fahrwasser. Türkei, der tut alle intellektuellen Menschen einsperren. Vor der Wahl, damit er von den anderen, den Arbeitern gewählt wird und nicht von den Intellektuellen. Also es ist das Fahrwasser... Ist nicht sehr schön jetzt.
Und wie haben Sie Ihren Kindern und Ihren Enkelkindern das mit auf den Weg gegeben?
Das habe ich meinen Kindern mit auf den Weg gegeben. Peter? Ist er da? Nein. Er antwortet nicht.
War es denn Thema? Haben Sie mit Ihren Kindern und da immer wieder drüber gesprochen?
Ich glaube nicht, dass ich sie in irgendeiner Art und Weise beeinflusst habe. Peter? Beeinflusst habe ich euch doch nicht.
Natürlich hast du uns beeinflusst.
Also, wie, inwiefern? Ist doch gut, wenn er da ist. Sag.
Dann müssen du hast sie mich kritisch werden lassen.
Aber das ist gut. Na, wenn ich das gekonnt habe, ist gut. Nicht, bitte?
Ja.
Was ist denn das Wichtigste im Leben?
Das Wichtigste im Leben?
Ja.
Die Liebe. Die Liebe zu den Mitmenschen, ganz, ganz bestimmt. Liebe ist so wichtig. Liebe unbedingt. Zu allem. Es ist nicht nur die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern wirklich auch die Liebe zum Nächsten und zu ist es wichtig, wenn man kann, dass zu allen Menschen liebenswürdig sein und sie auch schätzen und lieben.
Was war denn die größte Sehnsucht und die größte Angst in Ihrem Leben?
Ich habe Angst, ich habe so wenig Angst gehabt. Größte Sehnsucht. Die größte Sehnsucht. Schwierig. Naja, ich meine, es war natürlich klar, dass wie mein Mann im Krieg war, dass das mein größter Wunsch war, dass er wieder zurückkommt, nicht?
Ja.
Lebend.
Ja.
Der Krieg ist überhaupt ein schreckliches Zeug. Eine furchtbare Sache. Und was haben wir jetzt? Überall ist Krieg. Ja. Schrecklich.
Also weil Sie gesagt haben, Sie hatten so wenig Angst im Leben, hatten Sie zum Beispiel nicht Angst, als Sie dann plötzlich nichts hatten und sich alles wieder aufbauen mussten, ob das alles so klappt oder?
Ja, wissen Sie, das ist der Moment, wo man nur die Zukunft schaut. Wie ich dann mit den Kindern hier war, ohne was zu haben, das war erstens mal, Kinder müssen zu essen haben und sollen gesund bleiben. Gut, ja, das war das Allerwichtigste. Die mein Mann gekommen ist, war halt das gemeinsame Aufbauen. Nicht? War ganz wichtig. Wir haben es geschafft.
Sie hatten gar keine Zeit, Angst zu haben, nehme ich an.
Ja, vielleicht, ja. Ja, vielleicht. Angst, ich habe wenig Angst gehabt.
Aber Sie sind auch einfach, glaube ich, ein Mensch, der sehr positiv...
Ja, das bin ich. Ja, bestimmt, ja. Ich sage Ihnen, ich habe wenig Angst gehabt. Ich habe jetzt vor Corona auch überhaupt keine Angst. Und ich hab wenig Angst. Vielleicht bin ich auch leichtsinnig, kann man auch sagen.
Was wünschen Sie sich für unsere Gesellschaft?
Frieden natürlich, Eintracht und ich sag Ihnen Liebe.
Ja.
Die sollen alle fähig sein, liebenswürdig zu sein, Liebe zu entwickeln und keine Böswilligkeit und keinen Hass. Und, ja. Ich weiß, ich glaube, das ist ein Wunsch, der unerfüllbar ist. Es hat es wahrscheinlich auch nie gegeben. Wenn immer hat es Kriege gegeben. Und das Schlimme ist, dass nur, wenn etwas nicht in Ordnung ist, beim Nächsten, dass er umgebracht werden muss. Das ist doch entsetzlich.
Wir kommen wieder zurück zur Liebe.
Ja. Ist wichtig.
Ja.
Das ist wichtig.
Das ist doch jetzt ein ganz wunderbares Schlusswort, liebe Frau Hönig-Schmidt. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass wir heute Nachmittag bei Ihnen sein durften und dass Sie uns auf die Reise in Ihr Leben und in die Vergangenheit mitgenommen haben.
Und jetzt meinen ganz persönlichen Dank euch beiden oder drei, sind es zu dritt. Ich fand es so schön, dass man mich da so interviewt. Ich weiß nicht, wie gescheit oder wie dumm ich geredet habe.
Das war wunderbar.
Jetzt sehe ich hier doch noch eine Frage auf dem Zettel, die wir beide ganz vergessen haben zu stellen. Also kommt noch ein kleiner Nachschlag.
Oder was war die schönste Zeit im Leben?
Was war meine schönste Zeit im Leben? Ich habe immer schöne Zeiten gehabt, je nachdem. Aber die schönste... Ich habe immer gern gelebt und es war immer schön. Bis auf halt die paar Jahre, wo man es nicht so gut gehabt hat. Ich finde es auch jetzt schön. Ich finde es auch jetzt wunderschön. Ich habe zwar meinen Mann nicht mehr, aber ich kann in meinem Haus leben. Ich habe ganz prachtvolle Söhne, eine Riesenfamilie. Ich finde es schön. Bin so glücklich und dankbar, dass ich das alles noch habe, in meinem Alter. Das Alter muss ich mir immer vorsagen. Dann denke ich, ah, was ist denn das? Ja, na, du bist ja schon wieder über 100. Ja, Und man kann auch alles immer Unglückliche sehen. Es gibt immer irgendwelche Pferdefüße und traurige Sachen. Aber die kann man ja weglassen, wenn es einem nicht selbst sehr berührt, nicht? So, haben Sie noch so schöne Fragen?
Nein, jetzt glaube ich, sind wir.
Würden Sie uns denn vielleicht noch Ihr Lieblingsgedicht aus dem Gedichtband, den Ihnen Alexander Schmorell geschenkt hat, vorlesen?
Natürlich kann ich. Abschied. Das Gestern, das mich flieht, kann ich nicht halten. Das Heute drückt mich wie ein Frauenschuh. die kleinen Wandervögel schon entfalten die Flügel herbstlich ihrer Heimat zu. Ich steige auf den Turm, die Arme weit zu dehnen und fühle meinen Becher nur mit Tränen. Ob ich, ihr großen Dichter, euer werde, ich bin gekrönt, wenn mich ein Vers von euch umfliegt. Und meine Füße stampfen wohl die Erde, doch ach, zum Himmel tragen sie mich nicht. Wer kann den Springbrunnen mit dem Degen spalten? Das finde ich wunderbar. Wer kann den Springbrunnen mit dem Degen spalten? Ein abstrakter, aber ein wunderbarer Begriff, nicht?
Ja, wundervoll.
Er ist ein ganz berühmter Dichter, der chinesische, ja. Li Taipei heißt er.
Ganz wunderbar, vielen Dank. Ja, das war unser Podcast von Frau Hönig-Schmidt. Wir hoffen, Ihnen und euch hat er genauso gut gefallen wie uns. Wir sind nach dem Gespräch ganz beglückt nach Hause gefahren und haben noch sehr lange darüber nachgedacht, was sie uns alles erzählt hat. Vielleicht geht es Ihnen und euch ja genauso. Abonniert uns gerne und schreibt uns Nachrichten auf allen Kanälen, so wie immer. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Tschüss!